Ihr lieben Brüder und Schwestern, von ganzem Herzen möchte ich euch alle wieder begrüßen in diesem Abend. Und ich habe denken müssen, ich bin jetzt, denke ich, schon viele, viele Jahre hier. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, aber mir ist das wirklich auch ein Herzensanliegen, gerade auch die Geschwister in Adelberg und überhaupt auch kleinere Gemeinden, auch Hausgemeinden zu besuchen und zu ermutigen, weil ich einfach glaube, dass sowieso in dieser letzten Zeit sehr, sehr viele treue Gemeinden nur noch kleine Gemeinden sein werden. Dass also diese treuen Gläubigen, dieser Überrest in der heutigen Zeit ein schwacher Überrest ist, äußerlich gesehen schwach, das ist ganz normal. Und gerade da liegt der Segen Gottes, wenn Kinder Gottes in aller Schwachheit bestrebt sind, zur Ehre des Herrn Jesus zu leben, Gemeinde zu bauen, zu dienen, da liegt ein Segen drauf. Und das wollen wir unserem Herrn zutrauen, dass er auch diese Vorträge segnet und gebraucht. Und dieses Thema liegt mir eigentlich schon viele, viele Jahre auf dem Herzen. Ich beschäftige mich eigentlich mit diesem Thema des Überrestes und seiner Bedeutung für uns Gläubige heute schon seit unserer damaligen Erweckungszeit, wo wir aus der charismatischen Bewegung rauskamen, wo uns die Augen geöffnet wurden für diese teuflische Endzeitverführung und wo wir auch erschreckt sind über den Zustand der Christenheit in der letzten Zeit. Wir hatten das früher als junge Christen irgendwie ziemlich rosarot gesehen, ziemlich positiv. Wir sind doch alle liebe Kinder Gottes, wir sind uns doch alle eigentlich einig, da ist doch gar kein Problem. Und dann haben wir gemerkt, falsche Propheten, falsche Apostel, Glaubensabfall, Untreue, Vermischung, diese ganzen Dinge, die in der heutigen Christenheit sich entwickeln. Und da war dieser Gedanke, dass Gott bei all dem Abfall, bei all der Abwärtsentwicklung, bei all der Untreue, bei vielen, die wir auch in der heutigen Zeit beobachten, dass Gott dennoch sich einen Überrest bewahrt hat. Wir werden noch einmal hören von diesen sprichwörtlichen 7000, von denen der Herr dem Elia gesagt hat, dass er sie übrig gelassen hat. Und das ist genau der Gedanke. Dort, wo Hunderttausende, vielleicht Millionen Israeliten abgewichen waren, die Kälber angebetet haben in Dan und Bethel, da hat Gott auch im Nordreich eine Schar, eine treue Schar von solchen bewahrt, die nicht von dem Herrn abgewichen waren. Und das ist eigentlich dieser Grundgedanke und der ist enorm tröstlich, gerade auch wenn wir sehen, ja Mensch, als bibeltreue Christen sind wir eigentlich eine kleine radikale Minderheit, ja. Wir sind irgendwo Exoten, wir werden auch von vielen, die sich gläubige Christen nennen, in einer Mischung von Spott und Mitleid und Misstrauen und Abscheu betrachtet, ja, das sind die Fundamentalisten, die nehmen die Bibel noch wörtlich, das ist ja gefährlich. Wer macht es heute noch? Wer glaubt noch, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde? Und wer wundert sich, wie ich, dass Gott es nicht in 6 Sekunden gemacht hat? Ja, das ist eigentlich die größere Frage, nicht, warum Gott es in 6 Tagen gemacht hat, sondern dass er so lange gebraucht hat. Das ist für mich erstaunlich, ja. Gut, aber das sind so diese Dinge, wo man merkt, man ist vielleicht wirklich isoliert, sind nicht sehr viele, die diesen Weg gehen und dennoch liegt ein Segen darauf, dem Herrn treu zu bleiben und seinem Wort treu zu bleiben. Und da habe ich eben auch gemerkt im Studium der Bibel, dass ein großer Trost und eine große auch Ermahnung und Herausforderung von den Bibelstellen im Alten Testament ausgeht, wo Gott genau mit diesem Überrest des Volkes Israel handelt, von dem wir heute und auch die nächsten beiden Vorträge mehr hören wollen. Und das hat unser Stefan schon ganz richtig gesagt, dass es so einen Überrest gibt, das ist nicht das Verdienst von treuen Menschen, sondern das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Wirken, dass er zu seiner Ehre und Verherrlichung mitten in dem Abweichen der vielen, die seine Gnade, seine Segnungen eigentlich auch hätten empfangen sollen, dass Gott sich da eine kleine Schar von treuen Menschen übrig behält, die den Glauben bewahren, die am Wort des Herrn und seinen Verheißungen festhalten, die gottesfürchtig sind. Und der Prophet Jesaja sagt einmal: Herr, wenn du uns nicht einen Überrest bewahrt hättest, wir wären geworden wie Sodom und Gomorra. Ja? Wir waren alle vom Gericht verzehrt worden. Und deswegen ist es so kostbar, dass Gottes Gnade, Gottes Bestreben auch zu seiner Ehre doch ein Zeugnis aufrechtzuerhalten für seinen Namen, dass das eigentlich der Grund ist, warum wir zum Beispiel hier sind. Es ist Gottes Gnade, dass meine Frau und ich rausfinden durften aus dem Dschungel des Charismatismus, wo so viele gefangen bleiben über Jahre. Es ist nur Gnade. Es ist nicht unser Verdienst. Und Gott erweckt sich treue Leute in seinem Volk, wenn das Volk insgesamt abweicht und alles den Bach runtergeht, wie man so sagt. Dann gibt es Hoffnung und dann gibt es einen Gegenstrom, eine Gegenbewegung, einen Kontrapunkt, den der allmächtige Gott selber setzt. Und das ist die Geschichte des treuen Überrestes. Und wir wollen dem einmal nachgehen. Heute Abend zunächst einmal der treue Überrest im Volk Israel als ein Vorbild für uns. Das soll uns beschäftigen. Und das Generalthema heute ist der treue Überrest Israels im Widerstand gegen den Abfall. Ja, also wenn wir schauen im Alten Testament, ich habe das noch einmal für diesen Vortrag mir angeschaut in einer Konkordanz, wo überall der Begriff Überrest auftaucht. Das ist ja ganz interessant. Das kann ich nur jedem empfehlen, so ein Bibelstudium, wo man einfach mal genau schaut. Und am besten nimmt man die alte Elberfelder oder die Schlachterbibel, die hat es am konsequentesten so wiedergegeben. Andere Übersetzungen haben zum Teil diese Worte anders übersetzt und dann kommt der Zusammenhang gar nicht raus, dass hier eigentlich der Überrest gemeint ist. Aber wenn man das also so studiert, dann stellt man fest, dass das ein roter Faden ist, der sich eigentlich durchzieht durch die Heilsgeschichte Gottes und durch Israel. Zum Teil bewusst erwähnt und zum Teil von der Sache her eben auch so angesprochen. Ich möchte zunächst mal einfach auch zwei neutestamentliche Stellen lesen, die uns zeigen, dass dieser Überrest in den Ratschlüssen des ewigen und heiligen Gottes eine ganz besondere Rolle gespielt hat und spielt. Das Wort Überrest kommt im Neuen Testament eigentlich nur an zwei Stellen vor und beides Mal geht es um Israel. Und daran sehen wir, wie die Gedanken Gottes zu diesem Thema sind. Lesen wir erstmal Römer 11, Vers 1 bis 8. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Also hier wird die Geschichte Israels im Rückblick noch einmal angesehen und es wird gezeigt, dass Gott eigentlich alle Zeit in der Geschichte mit diesem Volk einen Überrest von treuen Leuten sich bewahrt hat. Das wird beispielhaft hervorgehoben an der Zeit Elias, wo eben da dieser Überrest der 7000 im Nordreich angesprochen worden ist. Aber diesen Überrest gibt es auch an anderer Stelle und das ist Gottes Gnade. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, wir sind eben so treu gewesen, uns hat Gott anerkennen können. Ja? Sondern wenn wir uns anschauen, ja warum Dürfen wir treu sein? Warum durften wir gewisse Dinge erkennen, wo andere blind sind? Ist doch Gnade, oder? Das ist Gottes Gnade. Natürlich schaut Gott auch auf das Herz der Einzelnen und sucht Treue, aber er selber wirkt auch Treue an den Herzen. Und von daher gesehen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dieser Überrest ist das Ergebnis von Gottes Auserwählung, von Gottes Gnadenhandeln im Letzten. Ja, das schließt unsere persönliche Verantwortung nicht aus, einen Weg der Treue zu erwählen. Aber letztlich ist es Gottes Gnade, dass dieser Überrest überhaupt da ist. Und dann in Römer 9, da finden wir eben auch eine ganz charakteristische Stelle, ab Vers 26, da heißt es, und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Also ganz interessant, der Überrest hat eine Dimension der Vergangenheit in der Geschichte Israels und auch in der Vorgeschichte. Wir werden das nachher sehen, dass schon Noah und Abraham im Grund als Beispiele dieses Überrestes gerechnet werden können. Der Überrest hat eine Dimension in der Gegenwart. Das ist von Gottes Haltung Israel her gesehen die Zahl der Juden, die heute an den Herrn Jesus wirklich glauben. Ja, die messiasgläubigen Juden oder die ehemaligen Juden, die jetzt neue Geschöpfe in Christus sind, muss man genauer sagen, ja, die sind das Beispiel dieses Überrestes von Israel in der Gegenwart. Und es gibt einen Überrest in der Zukunft, weil ja Gott eben sein Volk nicht endgültig verworfen hat. Er hat es beiseite gestellt und er wird es wieder erwählen und einsetzen. Und da wird aber auch die Mehrzahl im blutigen Gericht untergehen, von Jerusalem bezogen, spricht Gottes Wort einmal von 2/3, die umgebracht werden und 1/3 bekehrt sich. Das ist der Überrest. Ja? Das bedeutet, es gibt in der Zukunft einen Überrest, während die Masse des Volkes noch einmal ihre Untreue dem Herrn gegenüber durch das Bündnis mit dem Antichristen bekräftigen wird, wird es eine Schar von solchen geben, die dem Herrn treu sind, mitten in Anfechtungen und Schwierigkeiten. Und das ist der künftige Überrest Israels, den wir jetzt noch gar nicht sehen. Der erst kommt, wenn die Gemeinde entrückt und beim Herrn ist. Ja, also das ist sozusagen Gottes Handeln mit Israel. Er hat ganz Israel begnadigt, gesegnet, in den Bund mit hineingenommen, aber die große Masse ist von vornherein und immer wieder abgefallen und abgewichen. Das werden wir gleich sehen. Nur eine kleine Minderheit blieb dem Herrn treu. Das ist also eine rote Linie, die sich ein Stück durch die ganze Geschichte des Alten Testaments zieht. Und wir können das im Grunde schon beginnen eben mit Adam. Mit den Nachkommen Adams. Adam hat Vergebung erlangt, Begnadigung. Und Gott hat ihm einen gottesfürchtigen Nachwuchs gegeben. Das war nicht Kain, das war der Gottlose, sondern es war Seth. Und es war in der Nachfolge eine Schar von Männern Gottes, von gottesfürchtigen Gläubigen, die wir zum Teil eben namentlich genannt finden. Übrigens ist da auch Henoch dabei, der eben entrückt wurde, ohne den Tod zu sehen. Und dann erleben wir aber bis gegen Ende dieser Väterperiode, dass ganz offensichtlich auch all die Nachkommen Seths, alle die Gottesfürchtigen, die ja die Belehrung von Adam, von Methuselah, von allen möglichen gottesfürchtigen Männern gehabt haben, dass die trotzdem abgefallen waren und sich so schlimm mit Okkultsünden und Bosheit infiziert haben, dass Gott diese ganze Menschheit ausrotten musste, bis auf 8 Menschen. Noah, seine Söhne und ihre Frauen waren der Überrest, den Gott verschont hat im Gericht und mit dem Gott einen Neuanfang gemacht hat. Und dann sehen wir wieder Gottes Gnade, den Bund, ja, den Noah-Bund. Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, sollten wir an die Treue Gottes denken. Ja? Aber was ist draus geworden? Noah selber hat sich ganz bald nach dieser wunderbaren Errettung versündigt und ist in Schande gefallen. Seine Söhne zum Teil eben auch gottlos, die Hamiter, die Kanaaniter ganz besonders, Nimrod, der erste Gewalthaber, der Gründer Babylons, die babylonische Abweichung in den Götzendienst, diese ganzen Entwicklungen. Und dann sehen wir sogar die gottesfürchtige Linie Abrahams, nämlich der Vater Terach war dem Götzendienst verfallen. Ja, das enthüllt uns Josua in Josua 24. Auch Terach war bei den Götzendienern. Und wieder ruft Gott einen Überrest, und es war erstmal ein einziger Mann. Abraham. Er hat ihn herausgerufen aus dem Götzendienst in Ur und hat ihn als Fremdling in ein anderes Land geschickt, und mit den Nachkommen Abrahams hat Gott neu angefangen. Ja? Und dann finden wir wieder die Aufspaltung. Ja, wir haben den Sohn nach dem Fleisch, den Ismael, der abgewichen ist, der gottlos wurde, und wir haben den Sohn der Verheißung, Isaak. Isaak hat zwei Söhne. Esau ist der Fleischliche, der Weltliche, der den Segen nicht wollte und der letztlich vom Herrn abgewichen ist, der die Edomiter begründet hat. Und dann ist hier Jakob, bei dem ganz klar ist, dass die Erwählung und die Begnadigung rein aus Gnade Gottes ist und nicht aus menschlichem Verdienst. Ja. Und trotzdem wird er Israel genannt, Kämpfer Gottes, Fürst Gottes. Und mit Israel macht Gott weiter. Alle die anderen Nachkommen Abrahams, er hat ja einige gehabt, das sind auch zahlreiche Völker geworden, die sind alle dem Götzendienst verfallen. Allein Israel war der Überrest. Und an der Geschichte Israels haben wir übrigens auch die erste Erwähnung, das ist ja immer auch ganz spannend und wichtig, wo ist eigentlich in dem Wort Gottes die erste Erwähnung eines Begriffs. Da kommt zum ersten Mal der Begriff Überrest vor in 1. Mose 45, wo ein Gericht über Kanaan kommt und diese kleine Familie Jakobs bedroht mit der Auslöschung, mit dem Hungerstod. Sie waren ja Fremdlinge, sie hatten ja gar kein eigenes Land. Sie waren die Ersten, die verhungern würden, wenn es eine Hungersnot in Kanaan gäbe. Und da sagt eben dann der in 1. Mose 45, 7, der Josef: Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Ja, Gott wollte diesen Überrest bewahren. Und deswegen kamen sie nach Ägypten und wurden dort versorgt und wurden dort geprüft. Und wieder war es so, dass ein großer Teil der Israeliten abgewichen ist vom Herrn. Wie das genau war, zeigt sich auch erst immer im Hintenrein, wenn man dann in den späteren Propheten liest, ja, ihr habt ja eure ägyptischen und kanaanitischen Götzen mit euch rumgeschleppt in der Wüste und habt gar nicht mir wirklich die Opfer gebracht, ja, wird von der Masse des Volkes im Grund gesagt. Ja, also auch da waren nur wenige, die wirklich von ganzem Herzen mit dem Herrn waren. Und trotzdem hat Gott einen Bund geschlossen mit diesem Volk. Und dieses Volk ist begnadigt worden. Es hat den Auftrag bekommen, ein heiliges Eigentumsvolk, ein heiliges Volk von Priestern zu werden für den Herrn. 2. Mose 19. Und dann kommt dieser feierliche Bundesschluss, in dem Gott seine Heiligkeit, seine Ehrfurcht gebietende Majestät ganz deutlich demonstriert durch diese Blitze und Donner, durch diese Szenen am Sinai-Berg. Und das Volk hat kurzzeitig, war es wirklich ergriffen von Ehrfurcht, und sie haben gesagt, wir bitten, dass Gott nicht mehr zu uns redet, wir halten das gar nicht aus. Aber das Erschütternde und Erschreckende ist, kurze Zeit später fällt dieses Volk ab vom Herrn und macht genau das, was kurze Zeit vorher Gott ihnen eindrücklich verboten hat, nämlich ein Bildnis zu machen und ein Bildnis anzubeten. Genau das tun sie. Mose braucht zu lange nach ihrem Empfinden dort auf dem Berg beim Herrn und dann sagen sie, mach uns ein Kalb. Na, das haben sie in Ägypten so mitbekommen, der Apis-Stierkult, Götzenkult der Ägypter hat sie ganz offensichtlich tief beeindruckt und sie haben gesagt, wir wollen auch so ein Kalb haben wie die Götzendiener, wie die Ägypter. Lasst uns doch dieses Kalb anbeten, dann wissen wir wenigstens, wer der Herr ist, der uns aus Ägypten errettet hat. Sie wollten das Kalb für den Herrn machen, so wie später Jerobeam und die 10 Stämme auch erstmal die goldenen Kälber für den Herrn gemacht haben. Aber genau das war Gott ein Gräuel und genau das hat Gott verboten. Ihr sollt euch kein Bildnis machen. Ja? Also damit war eigentlich der Bund, kaum dass er geschlossen war, von dem Volk gebrochen und auch der spätere hohe Priester Aaron macht dabei eine äußerst beschämende und traurige Figur. Ja? Also eigentlich ist schon alles in Ruinen, kaum dass es aufgebaut war. Ja? Und dann macht Gott trotzdem weiter mit einem Überrest. Da werden wir heute Abend nochmal drauf kommen. Ja? Also da sehen wir schon, das ist ganz tief in die Heilsgeschichte Gottes eingewoben, dieses Thema des Überrests. Ich möchte vielleicht zunächst mal noch zu dem Begriff etwas sagen, bevor wir einige Bibelstellen anschauen, wo der Begriff Überrest vorkommt. Es gibt mehrere hebräische Begriffe, die hier verwendet werden in Gottes Wort und mit Überrest übersetzt werden. Und eigentlich ist der Grundgedanke, das sind die, die übrig geblieben sind aus einer Katastrophe, einem Gericht. Also so, wie es eben auch bei Noah war. Alle sind sie umgekommen in der großen Flut. 8 Menschen haben überlebt. Die waren verschont. Die waren übrig geblieben. Die hat Gott übrig gelassen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, die, die praktisch übrig geblieben sind aus einer Katastrophe, aus einem Gericht, die verschont wurden, die entronnen sind, das ist der Gedanke des Überrests. Und diesen Begriff finden wir relativ oft. Wir haben auch im Neuen Testament diesen Begriff, der ganz ähnlich eben übersetzt wird und der eben auch diese Bedeutung hat. Ich möchte einfach nochmal ein Bibelwort zur Charakterisierung dieses Überrestes lesen mit uns und das ist Hesekiel 6, Vers 8. Und da heißt es, doch ich will einen Überrest bestehen lassen, solche, die dem Schwert entkommen sollen unter den Heidenvölkern, wenn ihr in die Länder zerstreut werdet. Ich will bestehen lassen, sagt der Herr. Ja? Also es geht nicht darum, dass dieser Überrest sich selber durchkämpft und mit seiner Treue besteht, sondern es geht darum, dass Gott die Initiative ergreift und sagt, ich will einen Überrest verschonen und bestehen lassen, auch wenn der ganze Rest zerstreut wird und ins Gericht kommt. Ja? Das ist also einfach nochmal die Rolle Gottes, was diesen Überrest angeht, ganz deutlich vor Augen geführt. Ja, also wir haben schon gesehen, 1. Mose 45, 7, Gott verschont die Nachkommen Israels vor dem Gericht der Hungersnot. Sie sollen bewahrt bleiben. Weil Gott hat mit diesem Überrest noch etwas vor. Die nächste Erwähnung, ich lese jetzt mal die negativen Erwähnungen aus. Es gibt also auch ein paar Erwähnungen, wo vom Überrest der Amalekiter die Rede ist, die vollends ganz vernichtet werden sollen. Das ist also auch eben ein Überrest, aber das ist nicht der Überrest, der uns jetzt interessiert, sondern uns interessiert der Überrest im Volk Gottes. Und da haben wir also in Richter 5, Vers 13 eine ganz interessante Stelle. Da lesen wir, in dem Lied der Deborah, wir wissen ja, die Richterzeit war eine sehr traurige Zeit, wo das Volk Israel sehr oft vom Herrn abgewichen war, wo viele untreu geworden waren, wo auch kaum Kraft im Volk Gottes war, die Feinde Gottes, die das Volk bedrängten, zu besiegen. Und es war ja auch leider das Beispiel von Barak, der hat sich ja auch überhaupt nicht irgendwie als ein besonders tapferer, vorbildlicher Führer erwiesen. Der brauchte den Beistand der Prophetin Deborah, dass er überhaupt in den Krieg gezogen ist. Und war so schwach, dass er eben am Ende auch sein Hauptgegner von einer Frau besiegt wurde, nämlich von der Jael, die dann da eben diesen Heerführer besiegt hatte. Also es war eine sehr schwierige Zeit und trotzdem heißt es hier in diesem Vers 13, da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Also es gab einen Überrest von solchen, die bereit waren, ihr Leben in die Schanze zu schlagen, die bereit waren, um der Sache des Herrn willen etwas zu riskieren. Die allermeisten haben nämlich gekniffen und haben sich weggeduckt. Das war das Problem. Das ganze Lied der Deborah spricht davon, dass ganz viele einfach sich geweigert haben, bei diesem entscheidenden Kampf, wo es um die Sache des Herrn ging, mitzumachen. Ja? Aber da gab es einen Überrest von Edlen. Ja? Auch das zeigt, dass Gott, wenn die große Masse abgewichen ist, dann stützt er sich auf einige wenige. Ja? Wir können da vielleicht auch an Gideons Armee denken, ja? Wo der Herr gesagt hat, nee, die 10.000 sind zu viel und die 3.000 sind immer noch zu viel, ich will nur 300 haben. Dann habe ich nämlich die Ehre und nicht die Menschen. Ja? Ein schwacher Überrest, ein kläglicher Überrest. Das ist nicht so, dass das jetzt die Übermenschen sind, die so besonders toll sind, sondern sie sind Helden in dem Sinn, dass sie sich auf den Herrn verlassen, dass sie bereit sind, in aller Schwachheit mit der Hilfe des Herrn in den Kampf zu ziehen, wo andere sich drum drücken. Das war der Überrest der Edlen damals, zur Zeit der Richter. 2. Könige 19, Vers 4, kommt auch wieder dieser Punkt zum Ausdruck, wieder eine ganz andere Situation. 2. Könige 19, Vers 4, das Gebet des Hiskia. Da ging es ja auch um eine dramatische Situation. Dieser freche König von Assyrien und sein Feldherr, der Rabschake, die hatten schon ganz Judäa verwüstet und besiegt und jetzt waren sie vor dem letzten Bastion Judas, nämlich Jerusalem, und haben es belagert. Und der Hunger fing schon an. Ja, das war die Situation. Und dann hat dieser König noch einen anmaßenden, frechen Brief geschrieben. Das war menschlich gesprochen auch ein Stück sein Niedergang und sein Untergang, wo er den Herrn gelästert hat und gesagt hat, ja, glaubt ihr, dass der Herr euch hilft, wenn all die Götter der anderen Völker nicht vor mir bestehen konnten? Und da hat der Herr ihm gezeigt, dass er wirklich der wahre Gott ist. Aber das ist der Hintergrund und jetzt der Vers 4, wo der Hiskia sich in das Haus des Herrn begibt und sich vor dem Herrn demütigt. Und da heißt es, vielleicht wird der Herr, dein Gott, all die Worte des Rabschake hören, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Und das ist die Bitte an Jesaja, so lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist. Das ist übrigens ein Vers, den möchte ich uns allen aufs Herz legen. Das sollten auch wir tun, ihr Lieben. Dieser Überrest, der noch vorhanden ist an treuen Gläubigen, braucht unser Gebet, unsere Fürbitte, weil jeder ist im Kampf. Jeder Älteste von einer Gemeinde, auch die Gemeindegeschwister, die Frauen, die gegen den feministischen Zeitgeist kämpfen müssen, die Jugendlichen, die unter großen Verführungen stehen. Wir brauchen Gebet für den Überrest, der noch vorhanden ist. Ja? Also das wollen wir uns gleich mal merken. So lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist. Aufgabe für uns alle. Ja. Wie geht es weiter? 2. Könige 19, Vers 31, da tröstet der Herr den Hiskia und Juda und gibt uns einen kostbaren Blick in die Zukunft. Wir lesen ab Vers 30, 2. Könige 19, das ist die Antwort des Herrn durch den Propheten Jesaja. Und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das war, ich denke, auch eine prophetische Ankündigung dessen, was später bei Esra und Nehemia passiert ist. Da sind ja erst alle Juden nach Babylon abtransportiert worden. 70 Jahre mussten sie dort im Exil bleiben, aber das Wunder geschah, es kehrte ein Überrest zurück. Gott hat ihn verschont. Gott hat ihm einen Neuanfang geschenkt. Ja, das werden wir dann am nächsten Freitag behandeln, wo wir die Erweckung unter Esra und Nehemia behandeln. Genau von diesem Überrest, der da Jerusalem wieder aufbauen soll. Ja? Und vielleicht schaut diese Prophetie sogar noch weiter auf diesen Überrest, der ganz am Ende aus Jerusalem ausgehen wird, nämlich dann, wenn das messianische Reich begründet werden wird nach der großen Transition. Auf jeden Fall, das ist ein ermutigender Blick in die Zukunft. Und es ist der Herr, der diesen Überrest bewahrt. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Nicht unsere Kraft. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen, heißt es. Auch in so einem Zusammenhang mit dem Thema Überrest. Ja, dann Esra 9, Vers 8. Das werden wir eben dann später auch nochmal behandeln bei unserer nächsten Zusammenkunft. Aber ich lese mal diesen einen Vers, wo eben auch das Wort Überrest uns so deutlich vor Augen gestellt wird. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte ein Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Ja, auch hier wieder, der Überrest ist das Ergebnis der Gnade Gottes. Der Herr hat diesen Überrest gelassen und es ist für den Esra so eine Katastrophe, dass dieser Überrest wieder in Sünde gefallen ist und wieder sich mit den Heidenvölkern vermischt hat und die alten Fehler nochmal gemacht hat, warum das Gericht vorher kam. Das bringt ihn beinahe zur Verzweiflung. Ja? Jetzt hat Gott doch diesen Überrest übrig behalten und in dem Überrest ist wiederum nur ein Überrest treu geblieben. Aber das ist genau das, was immer wieder passiert in der Geschichte des Volkes Gottes. Ja? Leider. Aber so verstehen wir dieses Gebet. Und dann Jesaja 1, Vers 9, der Prophet Jesaja redet ganz viel vom Überrest. Können wir gar nicht alles behandeln. Und er redet ganz oft von dem Überrest im prophetischen, zukunftsorientierten Sinn. Und das geschieht auch in Vers 9 in Jesaja 1. Hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Also hier geht es zunächst einmal auch zukünftig gesehen um den Überrest, der dann wieder zurückkehrt, der Jerusalem wieder aufbaut nach der Vertreibung ins Exil. Aber das ist eben von Jesaja gesehen noch zukünftig. Ja? Er prophezeit, dass ein Überrest bei dem Gericht über Juda verschont wird. Dann Jesaja 10, Vers 20 und 21. Wie gesagt, jetzt gibt es da noch mehr Stellen, die haben wir jetzt nicht alle gelesen, aber die wichtigsten. Ja, und da lesen wir, und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und hier haben wir in Jesaja 10 und 11 schon eine Prophetie auf die messianische Zeit, auf diese letzte Drangsal, diese letzte Prüfung für Israel, wo es dann letztlich zur Wende kommt und eben eine Schar sich bekehrt zu dem Herrn Jesus. Ich denke, das wird zunächst einmal die Schar der 144.000 sein, also eine Vorauswahl noch einmal, ja, die Zeugnis gibt mitten unter einem abgefallenen Volk und dann kommt aber auch eben die Bekehrung des Drittels, also einer weiteren Schar, wenn der Herr direkt wiederkommt, dass da dann nochmal sich Juden bekehren und den Messias erkennen als den, den sie durchstochen haben. Ja? Aber die 144.000 sind vorher und sie geben Zeugnis unter den Juden und überall in der Welt und sie werden natürlich auch besonders bedrängt. Ja? Und das gehört alles mit zu diesem Überrest, der da von dem Propheten Jesaja gesehen wird. Jesaja 11, Vers 11, Da geht es auch um den Überrest seines Volkes. Das erwähne ich nur ganz kurz, Jesaja 11, Vers 16. Es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes. Das ist also der endzeitliche Überrest nach der großen Drangsal. Das ist also die Zeit unmittelbar vor der Errichtung des messianischen Reiches. Für uns noch zukünftig. Ja, und dann vielleicht noch Jesaja 28, Vers 5. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein. Auch da geht es wieder um diesen bekehrten Überrest ganz am Ende der Zeit, der hineinkommen wird in die Herrlichkeit des messianischen Reiches. Ja? Der Herr Jesus offenbart sich als der König Israels. Und dieser Überrest wird jubeln und sich freuen können. Und zum Abschluss noch ein Zitat aus dem Propheten Zephania, das uns die geistliche Charakteristik des Überrestes, denke ich, zu allen Zeiten vor Augen stellt. Zephania 3, Vers 12 und 13. Das finde ich so schön, das ist auch etwas, was wir für uns nehmen können. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Das ist wunderbar. Aber das zeigt auch noch einmal, wir sind nicht die Überflieger, die Übermenschen, die großartigen, tollen. Ja? Das ist ein demütiges und geringes Volk. Dieser Überrest, der hat nichts, worauf er selber vertrauen könnte, sondern er vertraut auf den Herrn, auf seine Kraft, auf seine Gnade. Und genau das macht die Stärke dieses Überrests aus, warum er unbesiegbar ist, weil er auf den Herrn vertraut. Ja, der nächste Punkt ist der Überrest Israels als geistliches Vorbild für uns. Es gibt immer wieder Christen, die sagen, ja, Moment mal, das ist ja eigentlich unredlich, wenn du von einem treuen Überrest der Gemeinde sprichst. Das Neue Testament kennt es gar nicht. Und es stimmt. Ja, im Neuen Testament wird nicht wortwörtlich von einem Überrest der Gemeinde gesprochen. Das Thema selber gibt es sehr wohl. Stefan hat vorher 2. Timotheus-Brief angesprochen. Das ist eigentlich genau ein Brief, der von genau diesem Überrest von vorn bis hinten handelt. Aber der Begriff Überrest wird dafür nicht gebraucht und von daher ist es auch richtig, dass man sagen muss, das ist keine Lehre des Neuen Testaments, sondern das ist eine Ermunterung und eine Anwendung vom Alten Testament her. Aber der Geist Gottes gibt uns im Neuen Testament die ausdrückliche Erlaubnis, diese Anwendung zu ziehen. Und das möchte ich mal mit uns lesen. Erkennen das, denke ich, die meisten alle, Römer 15, Vers 4. Die zwei Bibelstellen, die uns ausdrücklich legitimieren, wenn wir aus dem Alten Testament Lehren und ermunternde, ermahnende Lektionen für uns neutestamentliche Christen ziehen. Da heißt es, Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also das Alte Testament wurde für uns geschrieben, dass wir belehrt werden, dass wir Trost empfangen. Und ganz ähnlich heißt es in 1. Korinther 10, da wird erinnert an die Begebenheiten des Alten Testaments, die Wolke, das Meer, die geistliche Speise des Manna, der geistliche Trank bei dem Felsen, der gespalten wurde. Und dann heißt es, diese Dinge, Vers 6, aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch die Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Typoi, also der Mensch spricht von einer typologischen Auslegung, von einer vorbildhaften Auslegung, und die ist ausdrücklich uns nahegelegt und erlaubt. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also wir dürfen sehr wohl den Überrest Israels auf unsere endzeitliche Situation anwenden. Ja, hier hat uns der Geist Gottes im 1. Korintherbrief eine Erlaubnis dafür gegeben. Ja, und wenn wir das tun, dann werden wir eben feststellen, dass es da durchaus Parallelen gibt. Wie sieht es aus mit der Christenheit? Auch da ist es so, wir haben einen wunderbaren Anfang, ähnlich wie in Israel mit der apostolischen Gemeinde. Dieser Anfang hat sich sehr genau auf das Lebensalter der Apostel begrenzt und ging im Grund von 30 bis 80, etwa 50 Jahre. Und am Ende der apostolischen Zeit gab es bereits ernsthafte Verfallserscheinungen. Ja, wenn wir das studieren, diese Schriften gegen Ende, 2. Timotheus, 2. Petrus, dann Judasbrief, die sprechen praktisch alle von einem ernstlichen Verfall. Auch der 1., 2. Johannesbrief, ja, da wird geredet von Irrlehre, von Verführung, von Zerfall. Der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt, nach meinem Weggang werden verderbliche Wölfe hereinkommen. Und im 2. Jahrhundert haben wir bereits der Situation, dass eigentlich die apostolische Gemeinde aus der Kirchengeschichte verschwunden ist und ein gefälschtes Gebilde, nämlich die frühkatholische Kirche, sich gemeldet hat. Die haben sich auf die Apostel bezogen, aber die haben eigentlich ganz andere Lehren gebracht, die allesamt und sonders vermischt waren mit heidnischer Magie, mit Götzendienst und mit falschen Lehren. Ja? Mysterienreligionen des Heidentums haben da Eintritt gefunden. Eine der grundlegenden Irrtümer war die Sakramententheologie, dass man gesagt hat, die Taufe ist eine heilige Handlung, die die Wiedergeburt bewirkt. Bei jedem, der getauft wird, von einem richtigen Priester. Ja? Letztlich war da ein magisches Denken dahinter. Petrus hat den ersten Papst geweiht, der erste Papst hat den nächsten geweiht und die Päpste weihen die Bischöfe und die Bischöfe weihen die Priester und durch diese Handauflegung ist der Geist des Petrus in ihnen allen und deswegen können sie vollmächtig taufen und dann kommt jemand und wird ein Kind Gottes. Ja? Weil Petrus hat ja den Schlüssel. Ja, also jetzt mal ganz verkürzt, das ist ein erschreckend abergläubisches System, bei dem der schlichte Glaube an Christus und sein Werk ausgeblendet ist und man glaubt nur noch an die magischen Handlungen einer Priesterschaft. Ich sage es jetzt mal ganz verkürzt, aber da ist schon im 2. Jahrhundert ist das Christentum entartet und abgefallen von der apostolischen Lehre und Einfall. Ja? Was nicht bedeutet, dass nicht Gott auch in allen Zeiten des Gemeindezeitalters einen treuen Überrest hatte, da bin ich fest davon überzeugt. Es gab apostolische Gemeinden, während die katholische Kirche sich zu Macht und Pracht entfaltet hat. Nur, die waren nicht mehr in der damaligen Machtsphäre der Publikationsmöglichkeiten. Ja? Damals konnte es nicht einfach im Internet ein Manifest veröffentlichen oder eine Predigt, ja? Sondern damals konnten nur die etwas veröffentlichen, die viel Geld hatten, die Schreiber anstellen konnten. Die mussten ja die Handschriften 20 Mal kopieren oder 100 Mal und das hat Geld gekostet. Ja? Also das sind die Dinge. Es gab diesen Überrest, später sehen wir ihn. Am Anfang hatten die katholische Kirche erfolgreich aus den Annalen der Kirchengeschichte vertilgt. Die Sieger haben die Besiegten ausgelöscht. Ja, aber es gab sie trotzdem, da bin ich überzeugt. Denn der Herr sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwinden. Ja, aber später sehen wir es bei den Waldensern, bei den Hussiten, bei den Lollarden und dann eben auch bei den Täufern, diesen treuen Überrest derer, die sich nicht mit dem Staat vermischt haben, die nicht den heidnischen Götzendienst angenommen haben, die nicht Hure Babylon wurden. Ja, die gab es, die hat Gott bewahrt, Gott kennt sie. Und hat sie gekannt. Aber das große Masse ist abgefallen, erschreckend früh nach der Apostelzeit. Ja? Und wie gesagt, diese treue Überrest, den können wir in der Kirchengeschichte zum Teil verfolgen, zum Teil nicht mehr ganz, wir können ihn erahnen. Aber auch die in der Endzeit, die Nachkommen der Erweckungsbewegung sind entartet. Das ist wieder dasselbe Gesetz. Schaut mal, wo die Zeiten von Nikolaus Graf von Zinzendorf, wo die Herrnhuter Brüdergemeinde ein manchmal etwas mystisch und schwärmerisch mit Schlagseite versehenes, aber ungeheuer lebendiges geistliches Zentrum war, wo das Evangelium von denen ausging. Ja? Und heute? Heute sind sie liberaltheologisch, ökumenisch verseucht und haben keinen Glauben mehr. Ja? Und genauso auch die Nachfolge der Reformation, das eine von Gott geschenkte Bibelbewegung und Erweckungsbewegung in gewisser Weise war. Wo sind die reformatorischen Kirchen heute? Ja, wir haben das ja gesehen bei dem Lutherjubiläum, wie verlegen die liberaltheologischen Kirchenfürsten um den Luther sich rumgedrückt haben, weil sie letztlich 90% von dem, was Luther vertreten hat, gar nicht mehr vertreten und gar nicht mehr glauben oder sogar 100%. Ja? Also da ist ein Abfall gewesen, eine Abwärtsbewegung. Und in der Endzeit gewinnt diese Abfallbewegung immer mehr an Dynamik und Macht. Ja, wir haben im 20. Jahrhundert am Anfang diese falsche Erweckungsbewegung, die falschen Propheten der Pfingster und Charismatiker. Wir haben aber auch alle möglichen anderen Sekten und Irrlehren, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in der Christenheit aufgetreten sind. Ja? Und es geht immer weiter abwärts. Die Evangelikalen, die zur Zeit Wesleys und vielleicht auch noch zur Zeit Spurgeons eine lebendige Erweckungsbewegung haben, die sind heute dabei, völlig von der Bibel abzudriften. Ja? Und umso wichtiger ist, dass auch in der Endzeit der Herr Jesus einen treuen Überrest bewahrt. Ja? Er hat noch eine Schar von Gläubigen, die sich nicht von der Ökumene, von den falschen Propheten, von den Irrlehren der Bibelkritik einfangen lassen. Und Gottes Herz gilt ganz besonders diesen treuen Überrest, da bin ich überzeugt davon. Ja? Er will ihn stärken und segnen und weiterführen und ermuntern. Und genau deshalb dürfen wir auch in das Wort Gottes hineinschauen und uns diese ermunternden Begebenheiten aus dem Alten Testament vergegenwärtigen. Ich möchte nur noch mal erwähnen, dieser treue Überrest, er findet sich eben vorwiegend in den Timotheusbriefen oder überhaupt in den späten Apostelbriefen, Titus auch, ja. Und er findet sich eben dann auch prophetisch in dem Sendschreiben an Philadelphia in der Offenbarung. Ja, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Die mit der kleinen Kraft. Das werden wir auch noch hören am Sonntag, denke ich. Ja? Nächsten Sonntag. Ja, also das heißt, wir haben allen Grund in der Endzeit, uns mit diesem Überrest zu beschäftigen, auch mit dem, was Gott diesem Überrest verheißt, weil es uns eine große Ermunterung sein kann, dass wir trotz unserer kleinen Kraft dem Herrn treu bleiben und weiter mit Glaubensmut und Freudigkeit dem Herrn dienen, auch wenn da einfach Schwierigkeiten sind, das ist ganz klar. Braucht man gar nicht anders erwarten. Ja? Kämpfe, Herausforderungen für diesen Überrest. Das war damals in Israel auch nicht anders. Und so möchte ich jetzt noch zum Abschluss dieses Vortrags einfach einen kurzen Blick auf ein paar Begebenheiten werfen. Wir werden sie nur ganz schlaglichtartig behandeln können, wo der treue Überrest sozusagen gezeigt wird, wie er geprüft wird, wie er sich in der Treue bewähren muss, wie Gott ihn stärkt und führt. Ich möchte als erstes mal eben die unmittelbare Reaktion auf den großen Abfall des Volkes mit dem goldenen Kalb anschauen. Das ist 2. Mose 32. Ich denke, wir kennen das. Mose kommt zurück von dem Berg mit den Tafeln, mit den Gesetzestafeln in der Hand. Und er merkt, die Leute feiern da eine Party, eine Orgie fast. Ja, da hört man das schon von Weitem. Und dann merkt er Reigentänze, sie tanzen um das Kalb. Und dann lesen wir Vers 19. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen. Denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie mir's und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden. Also wenn wir uns ein abschreckendes Beispiel anschauen sollten, wie man nicht zu seiner Sünde und Schuld stehen soll, dann müssen wir da Aaron studieren. Ja? Der hat sich drumherum gedrückt um seine eigene Verantwortung und es war nicht recht. Gott hat ihn nachher korrigiert und hat gesagt, und Aaron ist doch schuld. Ja? Aber wir sehen hier, Mose sieht, wie ernst die ganze Situation ist. Es ist eine Katastrophe passiert, unmittelbar nach dem Bundesschluss. Und deswegen, ab Vers 25 lesen wir da: Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen es Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben wird. Das ist eine sehr dramatische Situation. Und hier sehen wir auch, was Nachfolge des Herrn Jesus bedeutet. Der Herr Jesus hat es übrigens genau so gesagt, abgesehen vom Schwert. Er hat gesagt: Wer mir nachfolgen wird, der wird es erleben, dass der eigene Vater, die eigene Mutter, die eigenen Kinder gegen dich aufstehen werden und dich verraten werden und dich hassen werden. Und du musst bereit sein, das in Kauf zu nehmen. Aber dort war es noch anders. Dort ging es wirklich um das Volk Gottes, das unter der Herrschaft Gottes stand. Und dort wurde Götzendienst mit dem Gericht der Todesstrafe bestraft. Und hier ist ganz sicher nicht die Rede davon, dass hier jeder einfach nur seine eigenen Freunde und Brüder erschlagen hat, sondern es geht darum, es mussten die Verantwortlichen für diesen Abfall bestraft werden, auch wenn es die eigenen Verwandten waren. Ja? Und das ist natürlich immer sehr bitter. Wenn wir heute manchmal sehen, Älteste, auch Gemeinden, die Gemeindezucht üben müssen, weil Sünde vorgefallen ist, vielleicht von einem prominenten, wohlhabenden Gemeindeglied, das viel zu den Finanzen der Gemeinde beiträgt. Und dann fängt man plötzlich an, falsche Wege zu gehen, Auswege zu suchen, faule Kompromisse, wo eigentlich Zucht geübt werden musste, aus Rücksichtnahme auf Verwandte, aus Rücksichtnahme auf Ehre, Ansehen, Geld. Und das ist eine böse Sache in den Augen Gottes. Ja? Gott hat hier verlangt, die, die mir treu sind, müssen ein Gericht üben an diesem Abfall. Und die Söhne Levis waren bereit. Und wenn wir nachher lesen, dass Gott die Söhne Levis erwählt hat, im Heiligtum zu dienen, dann hat es ganz sicher damit zu tun, dass sie sich hier zum Herrn gestellt haben, wo das Volk insgesamt auf eine ganz schlimme Weise abgewichen war. Ja? Also treuer Überrest zu sein, das fordert Kampf und das fordert Entscheidungen, die einem nicht leicht fallen. Ja? Das hat Konsequenzen. Das muss einem klar sein. Entweder stellen wir uns zum Herrn oder wir stellen uns zu unseren sündigen Eigeninteressen, zu unserem egoistischen Wesen. Da müssen Entscheidungen her. Später vielleicht noch eine ähnliche Ebene, 4. Mose 25, auch so eine Situation des Abfalls und der Rebellion. Wir erinnern uns auch an den bösen Ratschlag von Bileam, der diesen Heidenvölkern den Rat gab: Verstrickt sie in Götzendienst und Hurerei. Und Israel hat sich in Götzendienst verstricken lassen. Und da lesen wir ab Vers 1 in 4. Mose 25, und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peor begeben haben. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand, und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, war 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens, und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und zur Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Also noch einmal, zum treuen Überrest zu gehören, kostet einen Preis. Ja? Er hat die Ehre Gottes höher gestellt als die Rücksichtnahme auf die diplomatische Stellung eines Fürsten im Volk Israel. Ja? Andere hätten anders gehandelt. Die hätten gesagt, ja, ich kann doch diesen Fürsten nicht umbringen. Ja? Ich muss irgendwie schauen, dass ich da drum rumkomme. Aber der Pinchas hat gewusst, das ist vor den Augen Gottes geschehen. Und Israel wird sich schuldig machen, wenn wir nicht Gericht üben, dann machen wir uns schuldig. Und es ist heute dieselbe Situation, wenn heute moderne sogenannte christliche Gemeinden, zum Beispiel Hurerei, unverheiratetes Zusammenleben in ihrer Mitte dulden, Ehebruch, irgendwelche solche Sünden und einfach sagen, Schwamm drüber, wir gucken gar nicht drauf, dann kommt das Gericht Gottes über eine solche Gemeinde. Entweder sie richten das Böse oder Gott richtet die Gemeinde, weil sie sich mit dem Bösen eins gemacht hat. Ja? Das sind keine humanistischen schönen Geschichten. Ja? Aber das zeigt uns, wir brauchen eine heilige Entschiedenheit, dass wir die Sache des Herrn und die Ehre des Herrn und die Liebe zum Herrn höher stellen als alle menschlichen Gesichtspunkte. Ja? Der Apostel Paulus hat gesagt, ja, diene ich jetzt dem Herrn oder Menschen? Wenn ich noch Menschen dienen würde, dann wäre ich kein Knecht des Herrn. Ja, wir müssen uns da entscheiden. Also diese Radikalität, diese Gottesfurcht, dieser Ernst, wirklich auch gegen das Böse, gegen den Abfall vorzugehen, sich davon abzusondern, das ist eine Wesenseigenschaft des Überrestes. Ohne die kommen wir nicht aus. Noch ein letztes Wort, ich habe das vorher schon erwähnt, 1. Könige 19, da geht es um die 7000. Und das ist vielleicht zum Abschluss noch ganz tröstlich und schön, wenn wir das doch auch nochmal uns vor Augen führen, dass hier ein angefochtener Knecht Gottes eine ganz wertvolle Lektion bekommen hat. Wir erinnern uns, 1. Könige 19, ab Vers 13 lesen wir dann, aber die Geschichte möchte ich uns kurz in Erinnerung rufen. Wir haben ja gesehen den fast vollständigen Abfall des Volkes der 10 Stämme im Norden der Israeliten vom Herrn. Diese Seuche des Baalskultes, der Aschera, diese falschen Propheten, die da durch Ahab und Isabel hineinkamen. Und dann diese mutige Tat des Propheten Elia, auf dem Karmel, das wissen alle, glaube ich, schon von der Kinderstunde her, ja, wo Elia betet und das Feuer fällt auf diesen Altar, den er gebaut hat. Und das Volk sagt, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Und dann kurze Zeit später wird dem Elia klar, das war ein Strohfeuer. Ja, die Morddrohung der Isabel, ihre Entschiedenheit zeigt ihm, damit ist noch nicht diese böse, finstere Macht besiegt, die hinter der Isabel steht. Und da wird dieser Mann Gottes ganz schwach und depressiv und mutlos und weiß nicht mehr ein und aus. Und er sucht den Herrn. Und da kommt genau das, was wir auch schon im Römerbrief gelesen haben, nämlich, dass der Herr sich ihm offenbart in der Stimme eines sanften Säuselns. Und da lesen wir ab Vers 13, 1. Könige 19. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, der Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und dann lesen wir in der Antwort des Herrn, Vers 18, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und das ist wichtig auch für uns zur Ermutigung, wenn wir manchmal meinen, es sind doch nur so wenige, die den Weg noch in Treue gehen, dann dürfen wir uns ermutigen lassen. Wir kennen gar nicht die zerstreuten, gottesfürchtigen Gläubigen alle. Es ist manchmal sehr ermutigend. Ich darf dieses Vorrecht haben, auch durch meinen Dienst, dass man manchmal eine Mail kriegt aus Lateinamerika oder irgendwo aus Kasachstan, eine Nachricht und dann sieht man, überall an den verschiedensten Orten gibt es einzelne, gibt es kleine Gemeinden, manchmal sogar auch noch große Gemeinden, die fürchten den Herrn, die sind treu, die sind im Grund genau, haben genau dieselben Dinge erkannt, die du auch erkennen durftest. Und dann weiß man, der Herr hat sich 7000 übrig behalten. Du bist nicht allein. Es gibt keinen Grund, mutlos zu werden. Auch wenn die Macht der Verführung und der Finsternis in der Endzeit tendenziell immer stärker wird. Das muss uns klar sein, das ist normal. Aber der Herr Jesus ist immer noch stärker. Und der Herr Jesus bewahrt seinen Überrest und sorgt dafür, dass dieser Überrest immer noch für ihn Zeugnis geben kann, bis die Gemeinde entrückt wird. Erst danach ist das Böse eine einzige Flut, die nicht mehr zurückgehalten werden kann, bis Gott selber kommt, durch den Herrn Jesus sie niederschlägt, diese Flut des Bösen. Das kommt erst, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Aber solange wir hier sind, haben wir auf der einen Seite Bedrängnisse, Schwierigkeiten, entmutigende Erlebnisse, dass vielleicht auch Brüder im Herrn, im Werk des Herrn, die früher klar gestanden haben und treu waren, dass sie anfangen, unklar zu werden, falsche Lehren verbreiten, dass hier und da Dinge bröckeln, ganze Bewegungen vielleicht irgendwo den Weg der Treue verlassen. Alle diese Dinge kommen vor, aber das braucht uns nicht entmutigen, sondern Gott hat immer noch alles in seiner Hand. Und Gott kennt jeden Einzelnen, der ihn fürchtet und liebt und der den Weg der Treue erwählt hat. Und er wird seine Schar von Getreuen durchbringen. Ja? Und das möchte ich noch als letzten Bibelvers uns mitgeben, 2. Chronik 16, Vers 9, das gilt auch für diesen treuen Überrest. Da heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist eine Eigenschaft des treuen Überrestes. Ja? Sie haben keine große Kraft in sich, aber ihr Herz ist auf den Herrn gerichtet. Sie lieben den Herrn, sie fürchten den Herrn, sie rechnen mit dem Herrn. Und der Herr wird sich ihnen offenbaren, wird seine Gnade und Kraft wirken lassen, dass dieser Überrest seinen Dienst und sein Zeugnis ausführen kann. Bis Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Bis der Befehlsruf erschallt. Bis die Gläubigen, die dann noch leben, verherrlicht werden und in den Himmel entrückt werden zu dem Herrn, der sie in die Himmelsherrlichkeit hineinführt. Das ist unsere Hoffnung, unser Ziel. Und solange wird der Herr keinen seiner Getreuen, keine Gemeinde, keine kleine Schar irgendwie versäumen, verlassen, vernachlässigen, im Stich lassen. Wenn wir uns an den Herrn halten, der Herr bewahrt uns und bringt uns ans Ziel. Das will ich uns aus Ermutigung weitergeben, auch aus der Geschichte des Überrestes von Israel. Gott hat sie zum Ziel gebracht, die 7000, Elia, und Gott bringt auch uns zum Ziel. Amen.